Und jetzt sage ich Ruhe und dann ist Schluss mit Ruhe. In puncto Einsatz, in puncto Wille, in puncto Leidenschaft ist das hier heute das oberste Regal.
Er kommt durch, der ist drin! Kaiserslautern 3:2!
Der ausverkaufte Betze wartet auf
90+6. Der Treffpunkt Betze Podcast.
Jetzt kommen sie raus, die Protagonisten.
Hallo in die Runde und herzlich willkommen zur 22. Folge von 90+6, dem Treffpunkt Betze Podcast. Mein Name ist Nico und natürlich bin ich auch heute wieder nicht alleine. Mit von der Partie, wie schon in der letzten Podcast-Folge, ist die beste Flügelzange der Podcast-Geschichte. Hallo Raimund und hallo Tim.
Hi.
Moin.
Gut, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich im Moment auf die Tabelle schaue, dann bekomme ich echt gute Laune. Wie sieht es bei euch aus?
Ja, ähnlich. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell so weit oben stehen, in Anführungszeichen oben. Aber das Ganze, die ganze Situation hat sich, um es mit Grönemeyer zu sagen, schön ins Gegenteil verkehrt.
Oh. Ja, krass. Vor 2 Wochen haben wir hier gesessen und krampfhaft nach Strohhalm gesucht, warum der FCK es irgendwie dann doch noch packen konnte. Und kurz danach gibt es einen Sieg beim Tabellenführer und einen Sieg gegen einen Angstgegner. Wie oft sich der Wind diese Saison schon gedreht hat bei uns, also bei uns als Verein und bei uns hier im Podcast erst recht.
Vor allem zum Thema Angstgegner. Der letzte Sieg bis jetzt am Wochenende gegen Magdeburg war 2020 in Magdeburg ein 1:0. Also es wird auch wieder Zeit, dass wir gegen die gewinnen.
Wie viele Trainer liegen da dazwischen?
Ich denke 35.
Ich wollte auch sagen, nur die ersten beiden Ziffern. Also wahrscheinlich Schommers oder wer war das, ne?
Oh, kommt hin, könnte schon mal sein. Vielleicht in der Phase, wo wir mal 7 Spiele oder so am Stück gewonnen haben.
Genau.
Und Sabine haben wir, glaube ich, gar nicht gewonnen.
Ja, aber hat Spaß gemacht am Samstagabend auf jeden Fall.
Ja, dann bleiben wir doch direkt mal bei Samstag beim Spiel gegen Magdeburg. Gebt mal euren Senf dazu.
Naja, ich würde mal ganz kurz den Spielfilm abfahren. Also Lautern geht früh in Führung, relativ früh, glaube ich. Und macht dann, und das ist das, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig war, relativ zeitig das 2:0 hinterher. Beides mal auf seinem Redemption-Arc, Daniel Hanslick, schöner Doppelpack. Dann macht Redondo mit einem richtigen Sonntagsschuss das 3:0. Dann, natürlich geht's nicht zu 0, kommt Magdeburg auf 3:1 ran, bevor dann Elvedi den Konter vollendet und wir 4:1 gewinnen. Also alles in allem ein runder Fußballabend. Stimmung war top, also auch im TV, ihr beide wart ja im Stadion. Ich habe es im Fernsehen gesehen, es war eine wirklich gute Stimmung, man hat es gut gesehen. Sky hatte ein bisschen Übertragungsprobleme, also Matuschka war immer leise, aber das war gar nicht so schlimm. Und dann gab es ja noch diesen wunderbaren Spielzug, als Raschel da diesen Außenriss passt, über das halbe Feld spielt, Zimmer dann 3 Gegenspieler stehen lässt, das Ding in die Mitte schiebt und dann Ritter den Ball übers Tor haut. Leider kein Tor des Monats.
Vor allem, was beim 4:1 ja interessant ist, dass Tomiak den Ball mit der Hacke auf Touré auflegt, der dann den Magdeburger Tunnel und auf Elvedi spielt. Also es waren quasi alle drei Innenverteidiger am 4:1 beteiligt.
Auch danach gab es irgendeine Szene, wo Elvedi irgendwie mit nach vorne geht und noch, ich weiß nicht, 7, 8 Mitspieler hinter sich hatte, wo ich mich echt gefragt habe, was in dem Moment seine Aufgabe war, warum der als Innenverteidiger so weit vorne rumturnt. Ich weiß nicht, ob es das so eine Vorgabe vom Trainer war nach dem Motto, wenn wir defensiv mit 5er-Kette spielen und sich die Möglichkeit gibt, müssen 2 Mann rausrücken, damit die Magdeburger weniger Platz haben. Keine Ahnung.
Vielleicht, weil Redondo ein Tor geschossen hat, Hanslick einen Doppelpack, und da hat er sich gedacht, komm, dann mache ich heute auch noch eins.
Heute kann jeder.
Heute kann jeder.
Was ich aber sagen muss, was mir aufgefallen war, ich fand tatsächlich, das 1:0 war ein ziemliches Zufallsprodukt. Also das deckt sich dann auch ein bisschen mit dem Spiel in Kiel. Das 1:0 war ja beides eine Standardsituation, wo man bei einem Eckball in Kiel damals sagen kann, das war ja geplant. Aber gegen Magdeburg war das ja ein Einwurf, wo ich glaube 2 oder 3 Magdeburger zu blöd sind, den Ball zu klären. Also das war wirklich, das hätte unsere Abwehr sein können, so wie die sich angestellt haben. Und dann rollt der Ball Hanslick vor die Füße. Ich weiß noch, Matuschka hat da im Sky-Mikrofon richtig gejubelt, ja, Lautern die Standardkönige. Aber wenn ich halt einen Einwurf 5-mal durch den Strafraum kullern lassen kann, dann, also das hat nichts mit Standardqualität zu tun.
Stimmt, klar, war es Zufall, wie der Ball zu Hanslick kommt. Macht er aber dann natürlich auch geil. Ich glaube, er ist Rechtsfuß, den hat er mit dem linken Fuß aus der Luft genommen und wirklich sehr stark gemacht. Was ein super Tor war, war das 2-0. Also ich glaube, Puchacz in der Rückwärtsbewegung spitzelt dem Gegner einen Ball vom Fuß zu Touré, der ja nie einen Ball rauskloppt, der immer eine spielerische Lösung sucht, auch in dem Fall, und spielt ihn, glaube ich, zu, ich weiß nicht, ob es Raschel oder Kalotsch war, der unter Bedrängnis dann, ich glaube, wieder Puchacz schickt und der dann 50 Meter macht und den Ball reinflankt und Hanslik versenkt das Ding. Also das war ein richtig geiles Tor. Meine dritte vom Redondo war auch sehr geil, weil den musst du erstmal machen, unten rechts reinschießen. Das sind eigentlich die schwierigen Bälle. Also so ein Zufallsding in Winkel könnte auch einem von uns mal gelingen. Aber wenn du ein richtig guter Fußballer bist, aus der Distanz und den aus 20 Metern unten rechts reinschießt, das ist richtig schwer. Und das war richtig geil.
Der war kerzengerade, der war wie an der Schnur gezogen, der Ball von Redondo. Und ich habe mich, bevor er dann geschossen hat, als er ausgeholt hat, habe ich gedacht, wieso spielt er nicht links raus auf, ich glaube, Puchacz war das, der schon im 16er stand. Und dann haut er das Ding rein. Also das ist halt auch, der fliegt halt nur rein, wenn du halt wirklich Selbstvertrauen hast. Und das haben die sich gegen Kiel geholt.
Definitiv.
Und dazu kam ja auch noch, dass ich, und das fand ich bemerkenswert, also Magdeburg hat sich ja gar nicht gewehrt. Also die sind zwar tabellentechnisch auch noch irgendwo dabei im Abstiegskampf, aber ja jetzt auch nicht wirklich, ja, tief. Die sind eigentlich auch so gut wie safe. Und dann hast du gemerkt, als das 2-0 gefallen ist oder auch sogar das 3-0, haben die sich auch überlegt, ja, warum sollen wir uns jetzt auch anstrengen? Also das 3-0 drehen wir wahrscheinlich eh nicht mehr so richtig. Und die Saison ist eh schon einigermaßen gelaufen. Warum sollen wir uns da noch anstrengen? Und darin angeknüpft glaube ich auch, dass mit der Attitüde deswegen auch Puchacz tatsächlich nur mit Gelb davon gekommen ist bei seinem Ellenbogencheck. Weil ich mir auch überlegt habe, okay, wäre das jetzt in Magdeburg passiert, vielleicht vor der Magdeburger Bank und das Publikum wäre dabei und dann fängt irgendeiner von den Magdeburgern eine Rudelbildung an und stresst da ein bisschen rum, was ja auch durchaus hätte passieren können. Also wenn, keine Ahnung, Barış Artık das mit Zimmer macht, dann will ich nicht wissen, was auf dem Betze los ist. Und dann glaube ich, wenn dann so eine Rudelbildung entsteht, dann kann es schon sein, dass der Schiedsrichter dann sagt, okay, das schauen wir uns dann nochmal eher an. Also ich fand auf jeden Fall, da hätte man tatsächlich über Rot diskutieren können.
Ich habe es leider nicht gesehen, weil ich in der West war. Und naja, das war nicht der Grund, aber ich habe es nicht gesehen.
Wobei, ich glaube, der FCK hat in dieser Saison, wenn Patrick Ittrich gepfiffen hat, noch kein Spiel verloren. Ich glaube, der hat 4 Spiele gepfiffen, wir haben 3 gewonnen, 1 unentschieden. Der kann von mir aus die letzten 2 Spiele auch noch pfeifen.
Ach, der darf gerne in Berlin pfeifen. Und zwar nicht nur das Ligaspiel.
Er darf gerne in Berlin, ja.
Doppelfrage. Wusstet ihr, beziehungsweise hättet ihr vorher gewusst, vor dem Spiel, wer Kapitän vom FCK ist?
Laut Horst Schöms war es ja einen Moment lang Philipp Clement. Er hat ja schon Luft geholt. Unsere Nummer 10 ist der Kapitän. Und dann ist ihm aufgefallen, scheiße, der spielt gar nicht.
Hat er 10 gesagt? Mir ist nämlich aufgefallen, wie er gestockt hat. Und dann fing er an, unser Kapitän, ne Moment, habe ich mich vertan? Dachte ich, ja, vor allem, der wollte jetzt Redondo sagen, als ob Redondo Kapitän wäre. Und dann sagt er, unsere Nummer 11, unser Kapitän, Kenny Prinz Redondo. Da dachte ich, was jetzt echt? Redondo ist Kapitän.
Geil, da auch der Ausschnitt aus der Pressekonferenz mit Funkel.
Ja!
Wonach Redondo gefragt wird, wie, Zulinski?
Aber das war so ein richtiger Joe Biden-Moment. Herr Funkel, wie sehen Sie die Leistung von Redondo? Von wem? Ja, von Kenny Prinz Redondo. Wie sehen Sie die Leistung? Von Zulinski?
Ich glaube auch, dass er bis zum Schluss nicht verstanden hat, um wen es geht. Deswegen war auch die Antwort so komisch. Er hat gut gespielt, seitdem ich hier bin. Wie immer gut, weil er immer nicht verstanden hat, um wen es geht.
Aber da er jetzt gerade mal Zulinski reingebracht hat, der Mann hat sich auch echt bezahlt gemacht. Also ich fand, besonders in der Anfangsphase, klar sind Fouls eigentlich immer schlecht, aber ich finde, wie Zulinski gefoult hat, das finde ich ist immer bemerkenswert, weil ich hatte das Gefühl, Zulinski ist immer dazwischen gegangen, wenn Magdeburg so ein bisschen Aufwind bekommen hat und hat da auch immer so dagegen gekloppt, dass es halt immer keine gelbe Karte war, aber erstmal ein bisschen wieder runtergefahren ist. Dass er erstmal gesagt hat, Freunde, so weit und dann geht es nicht mehr weiter. Also ich finde, das war ein richtig gutes Spiel von ihm, wie auch in Kiel.
Ich erinnere mich auch an keinen Angriff von Magdeburg über unsere rechte Seite. Wobei, da war, glaube ich, Zimmer schon drin, als das Tor gefallen ist.
In der zweiten Halbzeit schon, aber in der ersten ich jetzt auch nicht.
Wobei, in der ersten Halbzeit war ja, ich glaube, das einzig Gefährliche von Magdeburg war ja wirklich der Schuss von Schule nach 2 Minuten. Und dann waren die ja komplett abgemeldet. Also. Und dieser Daniel Heber, der Verteidiger von denen, der erst Tor gemacht hat, der hat völlig wahnsinnig gespielt. Also wie der zweite Liga spielen kann, war mir ein Rätsel in dem Spiel.
Das war richtiger Vintage-FCK. Also Vintage meine ich Hinrunde. Also ein bisschen duselig das 1-0 gemacht, dann das 2-0 hinterhergeschoben, dann hinten dicht gestanden, gut gekontert und dann die Sachen gewonnen. Und eigentlich war es für mich nicht so richtig überlegen, hast aber deutlich gewonnen. Ich glaube, ich sehe da eine Parallele zu, ich meine, das war Nürnberg, wo beide Trainer am Ende auf der PK saßen und dachten, ja gut, Lautern war jetzt nicht so viel besser, aber haben halt trotzdem deutlich gewonnen. Und ich finde, das war ein ziemlich schönes Comeback so von Hinrunden-FCK.
Also ich fand, der FCK hat verdient gewonnen. Und wodurch er sich das verdient hat, ist durch ein unfassbares Laufpensum.
Oh ja.
Also
ja.
Es gibt jetzt nicht viele Spiele, wo ich aus dem Stadion gehe und sage, da war die Mannschaft total läuferisch überlegen, unterlegen. Aber in dem Spiel war ich mir sicher und ich habe da mal nachgeguckt. Der FCK ist 120 Kilometer gelaufen und Magdeburg knapp 114.
Sonst ist es immer andersrum.
Das war oftmals andersrum und das muss einem eigentlich Angst machen, wenn du ja spielerisch schon unterlegen bist und dann noch viel weniger läufst als der Gegner. Das ist eigentlich ein ganz, ganz übles Zeichen. Und das hatten wir ja so vor ein paar Wochen. Aber das hat mich echt überrascht und man sieht, dass Funke primär auf laufstarke Spieler setzt und ich fand vor allem drei Spieler unfassbar laufstark und das waren Redondo, Hanslik und Zulinski. Ja. Von Hanslik ist man es gewöhnt, der läuft immer deutlich mehr als alle anderen. Zulinski die letzten Wochen sehr stark und ich muss sagen, den Spieler, den ich wahrscheinlich immer am meisten kritisiere, Kenny Prinz Redondo, weil er einfach meiner Meinung nach oft total in den falschen Momenten losläuft, sowohl nach vorne als auch nach hinten, hat meiner Meinung nach sein bestes Spiel im FCK-Trikot gemacht, weil er einfach unfassbar viele Bälle abgelaufen hat. Ich kann mich da an zwei, drei Situationen erinnern, wo ein ballführender Magdeburger auf einmal völlig überrascht ist, dass Redondo aus seinem Rücken kommt und ihm den Ball wegspitzelt, wo Redondo einfach mal im richtigen Moment losgelaufen ist. Weil wenn er das tut, schneller als sein Gegner, ist er sowieso fast immer. Und das hat er hervorragend gemacht. Und wahrscheinlich, wie du sagst, Nico, hat er dann am Ende auch das Selbstvertrauen, um so einen Schuss aus 20 Metern auszupacken.
Er spielt ja auch jetzt unter Funkel in den letzten paar Spielen eine ganz komische Position. Kein richtiger Zehner, aber irgendwie dann doch im Zehnerraum, wo er dann immer aus der Tiefe startet und anläuft.
Ja, also ich finde tatsächlich, und das habe ich jetzt, wollte ich eigentlich ein bisschen aussparen, aber ich kann es auch gerne jetzt schon droppen. Und zwar ist mir Theorie in den Kopf gekommen bei Funkel. Wenn wir mal annehmen, dass die Top-Trainer 100% aus jeder Mannschaft rausholen. Also ich sage jetzt mal, zum Beispiel Sebastian Hoeneß holt dieses Jahr mindestens 100% aus Stuttgart raus, wahrscheinlich sogar ein bisschen overperformen. Dann würde ich sagen, dass Funkels Kernkompetenz gar nicht darin liegt, dass er das aus den Teams schafft, wirklich das Maximum rauszuholen. Aber Funkel schafft es halt konstant immer so zwischen 60% und 80% zu landen mit seiner Mannschaft. Das hat er jetzt auch nochmal in der PK vorgehoben. Er hat nämlich nicht nur explizit die letzten beiden, sondern wirklich explizit die letzten drei Spiele gelobt. Auch das 1-1 gegen Wiesbaden. Und das ist halt so ein Ding, das reicht halt im Abstiegskampf. Ich glaube, deswegen ist auch Funkel der perfekte Feuerwehrmann, einfach weil er eine Mannschaft auf ein anständiges Niveau relativ schnell heben kann, egal was für eine Mannschaft. Und wenn du als ja ordentlicher Kader, ich sag mal 70% im Durchschnitt in deinen Spielen abrufst in deiner Leistung, dann reicht es in der Regel zum Klassenerhalt.
Wenn Funkel so 60%, 70%, 80% aus der Mannschaft rausholt, wie viel hat Gramotzes aus der Mannschaft rausgeholt?
Ja, -12. Nein, das ist gar nicht böse gemeint, aber ich finde, man hört ja auch bei den Spielern so ein bisschen raus. Und ich habe das Gefühl, da kommt so ein bisschen das Mediencoaching wieder, rückt das in den Vordergrund. Wenn Kritik über Gramotzes geäußert wird oder generell über Ex-Trainer, wird der Name nie genannt. Also ich möchte mich auf Hanslik berufen, der jetzt nach dem Spiel gegen Kiel gesagt hat, ja, also unter Dirk Schuster bin ich immer mal wieder reingekommen, dann eine Zeit lang nicht. Und dann kam Friedhelm Funkel und der hat dann auf Leute gesetzt, die ihm Training Leistung zeigen. Und ich dachte mir schon so, okay, wow, das ist ja nicht mal mehr durch die Blume gesprochen. Das ist ja schon, also wenn du ein bisschen mithörst, was er dann sagt, das ist ja schon ein direkter Schuss gegen Gramotzes einfach.
Gramotzes ist wahrscheinlich der, dessen Namen nicht genannt werden darf. Das hat Stadionverbot und einen Platzverweis bekommen. Der darf wahrscheinlich irgendwie sich nicht auf 100 Meter im Stadion nähern.
Außer als Gästetrainer.
Ja, jederzeit. Ja, da ist schon was dran. Also Funke macht natürlich auch Dinge, die sich vorher niemand getraut hätte. Zum Beispiel Ritter auf die Bank zu setzen. Und zum einen habe ich wirklich das Gefühl, dass das wahrscheinlich sogar Ritter annimmt, auch wenn er wahrscheinlich angepisst ist, dass er nicht spielt. Aber auf der anderen Seite siehst du wirklich, dass er die Defensive insgesamt gestärkt hat, indem er in erster Linie laufstarke Spieler auf dem Platz hat. Und Ritter ist jetzt nicht der defensiv stärkste Spieler, den wir haben. Und wenn du so einen Mann dann auch noch bringen kannst, der dann gegen Ende des Spiels dann auch mal ein bisschen Raum hat, dass er dann genau Ritter spielt, der hätte ja fast wieder sein Tor gemacht. Aber da siehst du auch, wie sich Funkel dann halt auch von seinen Vorgängern unterscheidet.
Ja, und auch vor allem in der Kommunikation. Also gerade zum Vergleich mit Gramotzes hast du bei Funkel ja wirklich Das ist ja Tag und Nacht im Unterschied medial. Also ich weiß doch, wie er mit seinem Weltuntergang-Geschichte, wie er die angefangen hat nach dem Spiel gegen Wiesbaden, wo ich sagen muss, war ich ähnlicher Meinung. Also ich finde auch, dass man auch jetzt, weil er hat auch wieder gewarnt, ey Leute, das Ding ist noch nicht durch, und da hat er auch, finde ich, absolut recht. Es ist halt so ein bisschen diese Ruhe in diesem lauterer Trubel, wo man halt nach zwei Spielen direkt wieder vom Aufstieg träumt und nach zwei Niederlagen, oh, wir steigen ab. Und ich glaube, da ist Funkel halt einfach derjenige, der halt sagt, ey Freunde, wir haben jetzt gerade 1-1 gegen Wiesbaden gespielt, das war jetzt nicht schlimm, wo viele ihn angegriffen haben für, aber im Endeffekt hat er recht behalten und kann sich kaputt lachen.
Ja, das ist ja auch wieder dieses, er hat ja damals gesagt, ja, hier im Medienraum ist eine Stimmung, als wäre gerade der FCK abgestiegen. Ich glaube nicht, dass er den Medienraum damit gemeint hat. Ich glaube, er hat wirklich den Stadion-Innenraum gemeint, er hat die Zuschauer gemeint. Dieses dämliche Raunen bei jedem Rückpass. Und da hat er ja auch recht mitgehabt. Eine verunsicherte Mannschaft macht man nicht besser, indem man jeden Ballkontakt negativ kommentiert mit einem Raunen, mit Pfeifen, mit Gemecker. Aber genauso hat er ja jetzt gesagt, wir haben noch nichts gewonnen. Jetzt versucht er auch wieder die Euphorie runterzudrücken. Ist eigentlich traurig, dass das so notwendig ist, dass Leute, die seit Jahren Fußball gucken, diese Dinge nicht einfach kennen. Ja, dass man einfach nach einer Niederlage auch mal die Nerven behält und dass nach zwei Siegen jetzt nicht wieder alles von selber läuft. Aber das ist der FCK.
Ich fühle mich schon ein bisschen angesprochen, weil nach dem Wiesbaden-Spiel hatte ich schon so einen richtigen Hundeblick drauf. Da war für mich auch Weltuntergangsstimmung.
Du meinst, nachdem wir Funkel gegen Kreilinger sehen, sehen wir gleich Funkel gegen Nico, oder wie?
Ich denke, Funkel-Kreilinger wird so ein Boxkampf im Stadion irgendwann. Der große Showdown, wo die sich dann auf die Kasse geben.
Was ich auch nicht verstanden habe tatsächlich.
Ja, ich auch nicht.
Also
ich auch nicht. Was hat Kreilinger behauptet? Dass die Mannschaft vom FCK prädestiniert wäre für eine Dreier-Fünfer-Kette. Unterschreibe ich sofort.
Und ich 100%, ja.
Was, hat er noch irgendwas gesagt?
Er hat so ein bisschen an Puchacz festgemacht, dass Puchacz halt eigentlich eher ein Schienenspieler ist und kein klassischer Linksverteidiger. Aber ich glaube, das ist einfach so ein Zwischending ist, was da ist. Also ich glaube, beide meinen schon das Richtige. Und natürlich kann Puchacz hinten links verteidigen. Das ist nicht seine Idealposition, keine Frage. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn Puchacz hinten links spielt, dass das ganze Ding untergeht. Also das ist ja eben, ich glaube, die Wahrheit liegt dazwischen. Also ich denke schon, dass der FCK eher einen Kader für eine Fünfer- respektive Dreierkette hat. Aber du kannst auch mit den Jungs eine Viererkette spielen. Also ich glaube, so schlimm ist die fußballerische Qualität noch nicht bei uns.
Ja, es hat nichts mit schlimm zu tun, meiner Meinung nach, aber nimm mal ein Touré. Für ein Touré ist meiner Meinung nach in einer Viererkette eigentlich kein Platz.
Ja.
Und in einer Dreierkette ist genau sein Ding. Der hat so eine geile Spieleröffnung, der hat so eine Ruhe mit dem Ball am Fuß. Und Puchacz sehe ich auch viel lieber in einer Dreier-Fünfer-Kette als in einer Viererkette. Ich glaube einfach, dass Funkel da so ein bisschen dem Mourinho gespielt hat und hat gesagt, komm, ich hau jetzt mal irgendwie auf den Putz. Das kannst du als Trainer immer machen, um von der Mannschaft ein bisschen Druck wegzunehmen. So ein paar Stilmittel hast du ja immer. Du legst dich mit dem gegnerischen Trainer an. Du suspendierst irgendeinen Spieler, der eh die Nummer 20 im Kader war und mit dem eh keiner mehr geplant hat. Oder eben, wie er es jetzt gemacht hat, er spricht so indirekt auf einen Artikel einer nicht näher genannten Person an, wo natürlich jeder eine Vermutung hat, wer gemeint war. Aber ich glaube, das war so ein bisschen inszeniert und letzten Endes hat er ja dann mit Dreierkette gespielt.
Apropos Spieler in die zweite Mannschaft versetzt. Was denkt ihr, wie viel Buden macht Stojkovic noch in der Oberliga?
Keine einzige.
Habe ich auch nicht verstanden. Jetzt haben Stojkovic und Spajic, glaube ich, ein einziges Mal in der zweiten Mannschaft gespielt. Wir haben in jedem
Spajic auch.
Oder?
Ja, Spajic war ja beim Tor.
In jedem Spiel haben wir Leute wie Simakala, die es nicht in den Profikader schaffen. Bei Simakala sagt der Funkel, der ist vom Läuferischen her nicht weit genug. Wobei ich auch denke, dass man das in so einer laufenden Saison innerhalb von 2-3 Wochen aufholen kann, wenn denn der Spieler dann ein entsprechendes Einzeltraining bekommt. Aber solche Leute spielen dann nicht mal in der zweiten Mannschaft? Warum?
Ja, ich glaube, dass du da auch immer eine gewisse Unruhe reinbringst, wenn du da jetzt einfach, weil die zweite Mannschaft wird, da kenne ich mich auch zu wenig aus, aber ich denke, die zweite Mannschaft wird nicht mit der ersten trainieren. Ich denke, die zweite wird vielleicht immer mal wieder zusammengeschmissen. Also ich kann schon, dass es sich überlagert. Aber trotzdem steht auch in der zweiten Mannschaft steht ja auch ein Gerüst, so ein grobes Gerüst. Und ich glaube, wenn du da jedes Wochenende neue Spieler reinschmeißt, ist es vielleicht nicht ganz so, ja, sinnvoll. Also klar, wenn du jetzt individuell so viel besser bist als der Rest der Liga, dann vielleicht schon. Aber ich glaube halt, sonst bringst du da eigentlich mehr Durcheinander rein.
Ja, aber es ist ja eigentlich egal. Die zweite Mannschaft steht im Niemandsland der Tabelle. Die kann nicht mehr auf- und nicht mehr absteigen. Man sollte sich eh mal grundsätzlich überlegen, ob einem eine zweite Mannschaft in der fünften Liga was bringt oder ob die nicht mindestens vierte Liga spielen sollte. Aber letzten Endes geht es ja darum, den Spielern, die es nicht in den Kader schaffen am Wochenende, den Spieler Spielpraxis zu verschaffen, weil es könnte ja sein, dass man die im Laufe der Saison doch nochmal braucht.
Vielleicht sind die dann so ein bisschen im Stolz gekränkt, wenn die dann hierher wechseln und dann heißt es, ey, geh mal in die fünfte Liga und spiel da mal mit.
Ja gut, wenn die Alternative ist, dass du jeden Sonntag auf dem Sofa das Spiel guckst.
Ja gut, aber würdet ihr lieber auf dem Betze sein oder halt in Pirmasens auf dem Acker spielen?
Wobei Pirmasens wahrscheinlich noch der gepflegteste Rasen in der Liga ist.
Besser als von Saarbrücken auf jeden Fall.
Ja, also letzten Endes ist er ja auch selber als Spieler dran gelegen. Natürlich, ein Stojkovic kommt aus der ersten Liga in die zweite Liga. Wenn dem dann gesagt wird, jetzt gehst du in die fünfte Liga, dann denkt er natürlich auch, wow, die Karriere läuft ja richtig gut bei mir. Aber letzten Endes
Bin ich da, wo ich hingehöre.
Ja, genau. Letzten Endes willst du ja auch als Spieler Spielpraxis haben. Oder das sollte auch dein Ansehen sein. Keiner wird ja besser, indem er nicht spielt und indem er nur trainiert. Aber gut.
Zulinski.
Gutes Stichwort.
Um nochmal kurz die Brücke auf Zulinkovic zu schlagen, was ja auch ein bisschen ironisch ist. Wir hatten es ja gerade mit Hanslik. Stell dir vor, du gibst im Winter einen Haufen Kohle für Zulinkovic, die Makala, Abiyama aus und dann sind es halt Hanslik, Redondo und Zulinski, die dir Klopf auf Holz, das ist noch nicht safe, aber die dir halt in den wichtigen Spielen den Arsch retten. Also das ist halt, ja, weiß nicht, also das ist halt wirklich, die Wintertransferperiode war abgesehen von Karloc, ja, keine ruhmreiche.
Die haben uns ja schon mal den Arsch gerettet in der dritten Liga. Das waren ja genau dieselben Pappenheimer. Redondo, Hanslik, Ritter.
Stimmt.
Ich glaube, das zeigt halt auch nochmal den Zustand des Kaders, dass solche Spieler, und ich möchte jetzt auf gar keinen Fall respektlos gegenüber Hanslik oder sowas werden, aber dass solche Spieler halt wieder zu Schlüsselspielern, zu wichtigen Spielern mutieren müssen, zeigt halt auch ein bisschen, wie sich da verschätzt wurde einfach, weil ich weiß nicht, das kann ja nicht dein Anspruch sein, dass du dann mit dem gleichen Kader da noch spielst. Also ich glaube, in der Hinsicht haben wir schon einen sehr unausgewogenen Kader.
Vor allem war in der Winterpause, war jedem in Anführungszeichen klar, dass wir jetzt endlich einen schnellen Innenverteidiger holen und stattdessen holen wir dann drei Stürmer. Das hat auch niemand verstanden, oder?
Ich glaube, Heiri auch nicht. Wahrscheinlich wirklich gar keiner.
Ich habe mir tatsächlich eingebildet, dass man vielleicht überlegt hat, dass Touré noch eine größere Rolle spielt. Also ich habe gedacht, dass man sagt, gut, wir haben im November, haben wir Touré geholt. Vielleicht, also wenn der sich auf sein, also komplett entfaltet hätte, hätte man, glaube ich, die Lücke da schließen können. Ich meine, er findet jetzt gerade auch wieder sporadisch zurück in die Mannschaft. Aber ja, ich glaube, das ist halt trotzdem alles in allem eine ziemliche Fehlkalkulation gewesen.
Ich glaube auch kaum, dass bis auf Kalloc irgendein Leihspieler nächste Saison noch da ist.
Naja, es gäbe zwei, die es zu halten lohnen würde. Und das sind Kalloc und Puchacz.
Oh ja, Puchacz habe ich ganz vergessen. Ja. Wobei Puchacz vielleicht ja bei Union gebraucht wird, wenn die noch absteigen. Weil ich glaube, Robin Gosens hat keinen Bock auf zweite Liga.
Der wird sicher nicht mit runtergehen, das stimmt. Aber Puchacz hat es ja nie bei Union geschafft. Der wurde ja immer von einem zum anderen weiterverliehen. Aber trotzdem guter Punkt. Hoffen wir, Union bleibt drin, so oder so. Darf gerne irgendein Verein aus Rheinland-Pfalz dafür runtergehen, das wäre schon okay.
Wollen wir, weil es so schön war, nochmal ganz kurz auf Holstein Kiel zurückblicken, weil das war ja so der Beginn jetzt von der Siegesserie von der Kleinen und auch der Beginn, an dem Ethan Funkel über seinen Schatten gesprungen ist und auf Dreierkette umgestellt hat.
Ja, wenn ich mal da ansetzen darf, also ich hätte ja wirklich alles gewettet, dass Friedhelm Funkel mit seinen 70 Jahren nicht noch ein Spielsystem anfängt, mit dem er noch nie gespielt hat. Da hat er mich wirklich überrascht. Dass er dann mit Dreierkette anfängt und vor letztes Spiel und dann auch noch belohnt wird und direkt 6 Punkte damit holt.
Vielleicht hat er gehofft, dass wir mit der Dreierkette verlieren, dass er sich in die PK setzen kann und sagen kann, ich habe es euch immer gesagt, dass Dreierkette nicht funktioniert.
Und Taktik gewinnt auch keine Spiele.
Und es geht auf jeden Fall bis zum letzten Spieltag.
Da könnte er Unrecht haben.
Ich glaube auch.
Ja, also ich glaube, Kiel war echt mental einfach brutal wichtig. Ich hatte das Gefühl, die Kieler waren ein bisschen arrogant, ohne das jetzt denen krass vorzuwerfen. Ich glaube, dass es immer so ein Ding ist, dass du spielst die ganze Saison auf diesen Aufstieg hin und irgendwann ist es nur noch, ja, okay, wir haben jetzt 5 Matchbälle. Wir müssen in den nächsten 5 Spielen, ich glaube, 4, 5 Punkte holen und dann werden wir schon irgendwie Zweiter oder Erster. Und dass du dann halt sagst, okay, jetzt fokussieren wir uns und jetzt gewinnen und jetzt strengen wir uns an, das ist halt, glaube ich, schwierig. Und da war so ein bisschen die Arroganz, so ein bisschen, ja, wir schießen Lautern weg und dann steigen wir eh auf. Konkret mache ich das an dem Schwalbenkönig von Kiel fest.
Maschino.
Dass der sich, ich glaube, zweimal hat er versucht hinzuwerfen. Beim ersten Mal hat er auch schön Geld dafür gesehen und einen Einlauf von Tomiak kassiert. Das habe ich direkt, das war echt schön zu sehen, wie der sieht, dass er abhebt und dann straight hinsprintet, Kopf nach unten und direkt anfängt, ihn zu beleidigen. Also das war wieder Tomiak in seiner absoluten Prime. Aber da war es auch wieder ein Standard, der uns reingebracht hat. Und dann halt auch einfach Kral. Also ich glaube, Kral ist auch so ein Transfer. Ich weiß noch, wie wir am Anfang diskutiert haben, Lute oder Kral. Und jetzt im Nachhinein muss man sagen, also Schuster damals hat alles richtig gemacht.
Ja, ich bin immer noch pro Himmelmann.
Tobias Sippel, komm heim.
Mit Dominik Heinz zusammen.
Ich glaube, um von Tomiak einen Einlauf zu kriegen, muss man nicht zwingend eine Schwalbe machen. Da reichen einfachere Sachen wie irgendwie doof rumstehen oder
hallo.
So.
Hallo. Gegnerisches Trikot anhaben.
Ja, aber wo wir gerade bei den Torhütern sind, erinnert ihr euch noch an den allerersten Spieltag? Wer stand da am Tor bei uns?
Lute.
Stimmt.
Oder?
Ich sollte schneller recherchieren.
Dann kam Schalke.
Ich war mir sicher, dass Spajic auf der Bank war, aber es war Kral. Oder war es der zweite Spieltag, wo Kral nicht mal auf der Bank war und irgendwann war er der Stammtorhüter?
Ja, im zweiten Spieltag ist ja Lute vom Platz geflogen und dann war ja Kral gesetzt danach.
Stimmt, das war Schalke. Stimmt.
Ja, ist auch schon, das fühlt sich an wie 3 Jahre her.
Unfassbar. Aber
das war alles noch in der Saison.
Haben wir noch selten, dass 4 Torhüter im Laufe einer Saison eingesetzt werden.
Ja, stimmt. Und Kral hatte auch eigentlich in der Saison nur einen richtig großen Bock und das war das Ding gegen den HSV, wo er sich komplett verschätzt und das Ding so hinten in die Ecke reinfällt. Ja. Aber sonst erinnere ich mich an keinen krassen Fehler von Kral.
Ich auch nicht. Und an sau viele rausgeholte Bälle, eine sehr gute Strafraumbeherrschung. Ich habe mich ja schon oft vertan bei unseren Torhütern, bevor die gewechselt sind. Also Lennart Grill und Matteo Raab hätte ich viel mehr zugetraut, als letzten Endes aus ihm geworden ist. Aber bei Kral wäre ich mir wirklich sicher, dass er es irgendwo als Nummer 1 in der Bundesliga schafft.
Ja, aber vor allem, weil er...
Ist ja auch noch jung.
Er ist nicht mehr. Er ist 24, ne? Ist jetzt nicht das Torwart-Talentalter.
Echt? Oh, okay.
Aber für Teuter ist das kein Alter. Also,
nein, aber...
Also das sollte man auf jeden Fall sehen. Also ich glaube, 24 ist da schon fortgeschritten, aber ich denke, der kann sich auf jeden Fall entwickeln. Zudem, finde ich, bringt der alles mit, was du als moderner Torwart brauchst. Das war jetzt bei Grill und bei Raab, fand ich, nicht immer ganz so der Fall. Also das waren immer so klassische, ja, sagt man halt, Gary Ehrmann-Schule. Also auf der Linie waren die immer top. Aber ich weiß noch, bei Raab, also jeder Ball, der da in 5-Meter-Raum gesegelt ist, also da ist Raab irgendwo rumgesegelt und der Ball meistens ganz woanders gewesen. Also das war immer, entweder ist er gar nicht rausgekommen oder er ist rausgekommen und der und hat irgendwen umgeboxt oder irgendwas anderes gemacht. Aber das war echt immer eine ziemliche Angst. Und ja, auch mit dem Ball am Fuß waren die zu unseren Zeiten auch jetzt nicht ganz so stark. Ich denke, das ist jetzt hat sich jetzt bei Raab auch ein bisschen geändert, dadurch, dass er beim HSV spielt und er ja unter Walter lange trainiert hat und da einfach dieser 11. Feldspieler einfach unfassbar wichtig ist im Aufbau. Aber das hast du bei Kral auch, also dass er jetzt mittlerweile tatsächlich ordentlich spielt. Also ich denke, am Anfang der Saison hat er noch viele Bälle einfach weggekloppt. Aber ich denke, das spielt sich automatisch auch mit der Sicherheit ein, dass du dann einfach, du wirst sicherer und dann kannst du auch mal richtig spielen. Also ich warte nur noch drauf, bis er den Neuer auspackt und das Ding mit der Hacke weiter chippt.
Also ich finde, der hat eine gute Ruhe am Ball mit dem Fuß. Aber was die langen Bälle angeht und auch, ich glaube, in der Hinrunde ist mir sehr viele Abschläge aufgefallen, die bei ihm im Aus waren. Das gehört jetzt nicht zu den wichtigsten Kategorien bei einem Torhüter. Muss natürlich irgendwie auch dabei sein, aber der Rest, den er mitbringt, hast du schon recht. Da ist er sehr komplett und spielt einfach eine sehr geile Saison, muss ich sagen.
Wir werden auch vielleicht mal in der neuen Saison keine Torwartdiskussion haben, ausnahmsweise mal.
Bin ich ganz anderer Meinung.
Wenn er bleibt?
Oh. Ja, aber da muss er erstmal bleiben und da müssen wir eine Nummer 2 finden, weil ich finde, Spajic ist einfach keine Lösung. Du siehst auch, die meisten Trainer setzen ihn dann auch eher als Nummer 3 ein und ich finde ihn auch, was die Strafraumbeherrschung angeht, einfach zu schlecht. Auf der Linie ist er super. Er könnte, also von seinen Fähigkeiten her, wäre er der perfekte Ehrmann-Schüler, auch wenn er von woanders kommt. Und Himmelmann hat mich jetzt nicht überzeugt. So, und dann haben wir wahrscheinlich zur neuen Saison, brauchst du 2 neue Torhüter, nämlich eine Nummer 1 und eine Nummer 2. Also Kral stand wohl mit Wolfsburg in Kontakt. Ich weiß nicht, ob da was dran ist. Aber wenn er so weiterspielt, finde ich, hat er auf jeden Fall Bundesliga-Format.
Auf jeden Fall. Aber ich würde mir so sehr wünschen, dass der mindestens noch ein Jahr bleibt, beziehungsweise, dass wir Geld für den sehen. Und dass es nicht so ein nächster Nihus gibt, der 2 Millionen wert ist, irgendwann wirklich Bundesliga spielt und wieder für 0 Euro abhaut.
Ja, es ist natürlich schwierig zu sagen, weil seit Hängen da ist keine Vertragslaufzeiten mehr veröffentlicht werden. Der ist 2022 gekommen. So, wenn er einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben hat, läuft er aus. Hat man in ihm da als Talent mehr gesehen, hat man ihm einen 3-Jahres-Vertrag gegeben, dann hat er noch ein Jahr. Von einer zwischenzeitlichen Verlängerung habe ich nichts gehört. Das hätte FCK sicherlich bekannt gegeben. Schwer zu sagen. Wenn es doof läuft, geht er ablösefrei.
Ich denke, da kannst du auch wieder den Blick in die Zukunft wagen. Ich denke, dass diese ganzen Vertragsgeschichten, also ich glaube auch, also jetzt ganz, ganz präsent in vor kurzem, ja, Hanslick, der wirklich auf Twitter und Instagram vehement gefordert wurde, gib dem jetzt einen Vertrag und überhaupt. Ich glaube, dass das sich, sobald der Nichtabstieg oder generell der sportliche Ausgang sicher ist, dass man dann, ja, die Verträge, dass die dann relativ schnell alle kommen. Also ich denke, da muss man vielleicht gar nicht das Pokalfinale abwarten. Ich glaube, da reicht es auch einfach schon. Selbst das kann man ja noch abwarten. Ich meine, das ist ja immer noch Ende Mai, da hast du ja immer noch einen Monat, wo die Verträge laufen. Ich glaube, dass du dann einfach, ja, dann so mit den Zahlen weiterplanen kannst.
Ich lege auch meine Hand ins Feuer, dass wenn Redondo, Hanslick, wenn die verlängern ihre Verträge und beim Verein bleiben, dass die zu Saisonbeginn wieder abgesägt werden, weil Funkel wahrscheinlich geht, dann kommt ein neuer Trainer, dann werden die wieder abgesägt und am 30. Spieltag halten die wieder für uns die Klasse. Oder die schießen uns hoch.
Dann passt ja.
Dann passt.
Will ich nehmen.
Apropos Blick in die Zukunft. Jetzt stehen noch zwei Spiele an. Jetzt noch das Auswärtsspiel bei der Hertha, jetzt zum zweiten Mal nach Berlin von dreimal und dann noch hoffentlich das entspannte Spiel gegen Braunschweig, wo wir da schon die Klasse gehalten haben. Was ist so euer Gefühl für das Spiel gegen Hertha, gegen Braunschweig?
Ja, sollen wir vielleicht mal erstmal, wir saßen ja hier vor zwei Wochen in genau derselben Konstellation zusammen und haben dann unsere Tipps abgegeben und ich glaube, ihr beide wart gut über 90%, was das Eintreffen eurer Tipps angegangen ist. Ich war gut unter 9%. Deswegen würde ich sagen, also ich glaube, ich habe in Kiel 0-3 getippt und gegen Magdeburg eine 2-3 Heimniederlage.
Knapp.
Und dementsprechend möchte ich gerne weiter als Kontraindikator fungieren und prophezeie eine Niederlage bei Hertha, eine Niederlage gegen Braunschweig und natürlich eine Niederlage im Pokalfinale.
Also, wir gewinnen beide Spiele und den Pokal.
Wenn es sein muss.
Ja, schließe ich mich irgendwo ein bisschen an. Also, ich denke, dass so ein bisschen die Luft raus sein könnte, weil jetzt... Ja, also es ist natürlich jetzt, und das hat Funkel ja auch nochmal gesagt, es ist noch nicht alles durch und ich glaube, das ist es auch noch nicht. Ich hätte gar keinen Bock auf Relegation. Also ich glaube, Relegation ist so das Stressigste, was du dir antun kannst, dass du da noch irgendwie reinrutschst. Aber andererseits kannst du am Samstag mit einem Unentschieden kannst du da schon in Berlin, kannst du da sicher sein. Und das wäre einfach unfassbar wichtig, dass du da, ja, dann holst du einen Punkt und dann lässt du die Saison austrudeln. Ich glaube, dass das so ein bisschen der Stand der Dinge ist und auch, glaube ich, das Ziel für Samstag.
Wenn Wiesbaden verliert und Rostock unentschieden spielt, meine ich, dann ist es bei uns egal, wie wir spielen, dann sind wir safe.
Das wäre sehr geil. Genau. Und dann hätten wir ein letztes Spiel in Braunschweig. Können wir ein bisschen regenerieren oder Funke kann ein bisschen was rumtesten, weil der
Super. Können uns warm schießen fürs Finale.
Wir können uns warm schießen fürs Finale, genau, weil der Super-GAU wäre natürlich, wie du gerade gesagt hast, Tim, dass wir Relegation spielen müssen und dazwischen spielst du ein Pokalfinale gegen die derzeit stärkste Mannschaft Deutschlands. Wie spielst du denn dann das Pokalfinale? Setzt du dann alle Leute, die du in der Relegation einsetzen willst, auf die Bank? Spielst du dann mit der zweiten Mannschaft und verlierst 17-0 gegen Leverkusen? Oder wie läuft das dann
ab? So Jelkovic und Spahic.
Ja.
Da muss ich nur kurz dazwischen grätschen. Zum einen, kurz Werbung in eigener Sache. Also ich glaube heute sogar, ist ein Artikel hochgegangen auf Treffpunkt Betze, der die ganzen Konstellationen vergleicht. Also was passiert, wenn wir dann punkten am Wochenende? Was passiert, wenn wir verlieren? Die müssen die anderen spielen. Also an der Stelle kurze Werbung. Und Punkt 2, ich glaube, der Super-GAU würde ich tatsächlich sogar noch die Relegation vor dem Abstieg bevorzugen. Also der ist nämlich auch noch drin. Und ich sage dann lieber, dann spiele ich lieber zweimal noch Relegation, bevor wir dann direkt runtergehen. Weil dann so wertlos ist mir das Pokalfinale dann, glaube ich, schon. Also das ist ja trotzdem schwierig. Also wie gesagt, die Tabelle ist eng. Man kann reinrutschen. Jeder kann reinrutschen. Also ich finde, ganz krass ist es bei Nürnberg. Nürnberg war irgendwie noch vor 3-4 Wochen gefühlt, keine Ahnung, auf einem einstelligen Tabellenplatz, bisschen weiter oben, konnte vielleicht sogar noch fast ein Wort im Aufstiegsrennen mitreden. Und auf einmal müssen die selber noch aufpassen, dass sie nicht runtergehen.
Ja. Die haben in den letzten 9 Spielen oder so, ich glaube in 7 Spielen nicht mal ein Tor geschossen. Also die sind richtig, richtig schlecht im Moment.
Ja, wir sind ein Punkt hinter denen, 13 Tore, bessere Tordifferenz.
Ihr seid mir auch zu pessimistisch. Also da ich jetzt schon quasi die Siege von Kiel und Magdeburg richtig getippt habe, sage ich jetzt auch einfach, dass die aktuelle Punktzahl reicht. Also ich bin sehr, sehr fest davon überzeugt, dass Wiesbaden kein Spiel mehr gewinnt und Rostock vielleicht noch eins oder noch einen Punkt holt. Weil ich muss auch sagen, also ich verstehe den Trainerwechsel von Wiesbaden nicht. Die schmeißen den Koczynski raus und setzen da eine Co-Trainer hin. Das ist bestimmt ein richtig cooler neuer Trainereffekt. Und ich glaube auch so, das Ding gegen Kiel hat denen so ein bisschen ins Genick gebrochen, weil die ja schon, dann führen die, dann wird das Tor zurückgenommen, dann Kiel war auch nicht besonders gut und dann verlierst du irgendwie trotzdem da 1-0 Und ich weiß gar nicht, das Restprogramm von Wiesbaden, ich glaube, die spielen noch gegen Braunschweig und gegen Schalke.
Gegen Pauli.
Und ja, da haben wir es ja relativ entspannt, weil die Hertha, die sind irgendwo um nirgendwo, haben jetzt gegen Elversberg verloren. Und wenn wir jetzt so weitermachen, wie wir jetzt aufgehört haben, da können wir da auch mindestens einen Punkt holen. Dann reicht es auf jeden Fall. Hoffentlich sitzen wir nicht hier in 2 Wochen und ja, doch 17., weil Rostock beides gewinnt und Wiesbaden beides gewinnt. Aber das glaube ich kaum.
Ja, die machen tatsächlich beide nicht den Eindruck, als wenn sie noch so viel reißen würden. Und Wiesbaden spielt nächstes Wochenende gegen Braunschweig. Das heißt, wenn Wiesbaden wirklich
gewinnt. In Braunschweig.
Genau. Und wenn Wiesbaden wirklich gewinnen sollte, dann bleibt Braunschweig auch auf jeden Fall hinter uns.
Ja, obwohl die so eine krasse Rückrunde spielen, Braunschweig, habe ich irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, dass die immer noch so tief unten drin stecken. Die sind Top 5 oder so Rückrundenteam, aber so richtig von der Stelle kamen die ja auch nicht.
Ich glaube, das lag einfach daran, dass die Hinrunde bei denen so unfassbar schlecht waren. Also ich kann mich noch erinnern, als wir in der Hinrunde dran saßen und dachten, naja, mit dem Abstieg haben wir eh nichts mehr zu tun, weil Osnabrück und Braunschweig, die gehen ja beide mit ganz, ganz Pauken und Trompeten steigen die ab. Das ist, glaube ich, auch nochmal so eine Fehleinschätzung, die wir da hatten. Auch Osnabrück hatte ja auch mal zwischendrin wieder einen Lauf, wo du dachtest, oh scheiße, wenn die sich jetzt auch nochmal ins Rennen um die Relegation oder um den direkten Nichtabstieg befördern, da hast du nochmal richtig Probleme. Aber zum Glück für den FCK ist es nicht so der Fall. Was ich ein bisschen schade finde tatsächlich, also nicht aus FCK-Perspektive, aber Osnabrück habe ich tatsächlich immer als sehr sympathisch empfunden. Also die hätte ich gerne in der Liga gehabt.
Aber die haben Lex Tiger-Lobinger. Das kann nichts werden.
Ja, gerade deswegen.
Der kommt ja zurück.
Ich meine, die hatten noch auch eine Kaufoption im Falle des Klassenerhalts, oder nicht? Ich meine, dass die Leihe von Lobinger mit einer Kaufoption verknüpft war von Osnabrück. Wenn Osnabrück die Klasse hält.
Deswegen wollen die absteigen.
Ich glaube, deswegen steigen die ab, ja. Finanziell rentiert sich das dann.
Ich glaube, die Kaufoption hätten die auch bei Klassenerhalt nicht gezogen. Hat er überhaupt schon mal von Anfang an gespielt bei denen?
Nee, ich habe es letztens geguckt. Ich glaube, 12 Kurzeinsätze und irgendwie 0 Scorer. Lässt sich auf jeden Fall sehen. Macht Lust auf mehr.
Wir könnten ja bei Stojikovic die Kaufoption ziehen und die dann nach Osnabrück verleihen.
Ja, das ist alles weniger lustig, wenn man dran denkt, dass das auch passieren könnte bei uns.
Und dass wir das ganze Gehalt von dem jungen Mann zahlen müssen.
Ja, wird jetzt nicht so ein Riesengehalt sein, weil er ist ja letztes Jahr erst mit Darmstadt aufgestiegen, aber trotzdem, da sagt man auch in Verhandlungen, hey, ja, der kriegt bei uns Spielpraxis, ist bei euch von der Payroll, da müsst ihr euch uns schon ein bisschen entgegenkommen. Und da direkt Ja und Amen zu sagen, ist natürlich auch nicht so clever.
Und der Mann hat das wichtige 4-1 gegen Schalke gemacht. Der geht bestimmt in die Geschichtsbücher ein.
Ich dachte tatsächlich, dass nach dem Tor sich der Knoten löst. Also ich habe wirklich gedacht, okay, jetzt Stojikovic und Achim Doppelsturm, wer soll uns noch aufhalten?
In dem Spiel war er auch ziemlich auffällig, hat auch ein paar gute Sachen gemacht. Aber danach kam irgendwie gar nichts mehr, oder?
Ich denke, das war auch immer noch so der Kramotzes-Fluch, dass Schalke komplett von der Rolle war, weil Kramotzes an der Linie stand.
Stimmt.
Die haben ausgesehen auf Kramotzes gehört an der Seitenlinie, nicht auf ihren eigenen Trainer. Die dachten, die haben auf Kramotzes gehört und haben deswegen so schlecht gespielt.
Er hat gerufen nach vorne und dann sind sie nach vorne und da war keiner mehr hinten.
Er hat beide Mannschaften gleichzeitig gecoacht und sich selbst 4-1 geschlagen.
Ach gut, dass das Kapitel rum ist.
Bis jetzt, wer weiß, was im Sommer passiert. Noch hat der Mann Vertrag.
Ja, das ist auch wieder so ein Ding. Ne? Je schneller wir den Klassenerhalt sichern können, okay, kommt jetzt nicht mehr so viel in Frage, aber desto besser. Wäre vielleicht schon schön, wenn wir zum 34. Spieltag safe wären, damit man einfach schon mal Gespräche führen kann. Mhm. Also so gern ich Funkel mag und so ein hohes Ansehen er bei mir hat, das ist ja jetzt nicht die Lösung, um nächste Saison eine Mannschaft aufzubauen. Und mit welchem Ziel? Dass er die ein Jahr lang betreut, dass er die dann weiter betreut, dann wäre er 72. Das, also meiner Meinung nach, soll er sich nach dem Pokalendspiel auf Händen durch die Stadt tragen lassen und sagen, war schön hier, ich werde es nie vergessen und jetzt macht ohne mich weiter.
Ich glaube, dass der Sportdirektor werden könnte, dass der Heiri ersetzt oder technischer Direktor.
Aber ich weiß es.
Es ist ja auch alles so, keine Ahnung, also das sind ja alles irgendwie die gleichen Jobs, bloß denkt sich da irgendwer einen neuen Fantasiebegriff aus und dann macht er halt was anderes. Also ich glaube, so viel schenkt sich das gar nicht. Ja, ich glaube auch einfach, dass er vielleicht einfach genug hat. Also er sagt zwar, er hat noch Bock, aber ich glaube, bis auf nochmal so ein, wie gesagt, der ist jetzt über 70, also 1-2 Jobs und dann reicht es auch mal irgendwann für ihn, glaube ich. Ich glaube, dann will er auch einfach seine Ruhe mal haben.
Mich würde auch interessieren, ob Thomas Heng davon wusste, dass er bei uns im Interview gesagt hat, dass er vielleicht noch ein Jahr dranhängt. Vielleicht wusste Heng gar nichts davon.
Das wäre eine Exklusiv-Content.
Ja.
Aber du wolltest doch was zu Kramotzes sagen, Tim.
Ja, genau. Es wäre ja auch tierisch lustig, wenn der schon wie bei Schalke damals eine Klausel drin hat, dass er beim Klassenerhalt, dass wir ihn wieder verlängern und dann auch mal ein Jahr Kramotzes auf der Gehaltsliste hätten. Also für den Fall der Fälle könnte er dann... Ah, das wäre wirklich, falls Alex Bugera aufhört, könnten wir eine U21 aufmachen mit Kramotzes als Trainer, Stojinkovic im Sturm und dann im Tor Spahic. Das wäre, glaube ich, also die Achse, die würde die Oberliga Rheinland-Pfalz würde die dominieren. Gnadenlos.
Die würden absteigen.
Zumindest dann das teuerste Team, ja. Zu den Titeln im Verein, da gab es doch jahrelang immer Marco Haber, der Teammanager war. Und dann immer gab es im Fanforum irgendwie einmal in der Woche die Frage, was macht eigentlich Haber?
So ein bisschen wie Gerald Asamoah bei Schalke, wo auch keiner weiß oder wusste, was der so genau macht. Den nannten die ja irgendwie Frühstücksdirektor, weil ja keiner weiß, was der da macht.
Und was hat er für einen offiziellen Titel?
Ist er nicht auch so Teammanager oder sowas, Assistenz
ja.
von...
Ja, Teammanager kann sowas, immer alles
ganz
sein.
Ganz dubiose.
Ne? Ja, ja.
Ist Florian Dicknett auch Teammanager?
Ja, aber hört es relativ aktuell. Ich glaube, der hört zum Ende der Saison auf. Aus persönlichen Gründen.
Ja. Das klingt immer bedrohlich, ne? Persönliche Gründe heißt meist, dass irgendwas vorgefallen oder nicht eingetreten, was er gerne gehabt hätte. Oder
nie vergessen, es war im Derby, wo er sich eine gelbe Karte eingefangen hat, er und Antwerpen, weil beide den Schiedsrichter angebrüllt haben, noch in der dritten Liga. Ich meine, da gab es auch mal so eine Aktion. Flo Dick auch immer voll dabei mit Herz und allem, was er noch hatte. Gute Einwürfe, glaube ich. Das war sein Ding, gell? Einwürfe bis zum gegnerischen
Strafraum. Und krumme Flanken.
Ja. Ja, aber mega sympathischer Typ auf jeden Fall. Aber ich finde, da hat der FCK in der internationalen Vermarktung einfach so viel Geld liegen lassen, was die Trikots von Florian Dick und von Stefan Kunz im englischsprachigen Raum hätten verkaufen können. Überleg mal, was das für Geburtstagsgeschenke gewesen wären, wenn er dann...
Für Geschwister.
Nee, absolut.
Dick und Kunz.
Und das Geile sind dann sagst du auch, nee, habe ich mir nicht ausgedacht, das sind die Originaltrikots aus Deutschland.
Da gab es doch auch vor kurzem, um international zu bleiben, da gab es auch diesen tollen Trikottausch zwischen den beiden NBA-Rookies Anthony Black und Grady Dick. Da jetzt ein Bild, wie die zwei mit den Trikots daneben stehen und sich das getauscht haben, weil es einfach klar war, dass das kommt. Also ja doch, tatsächlich eine Marktlücke, die wir da gefunden haben.
Wieder mal hat der FC Kali Geld liegen lassen, wieder mal.
Aber um da mal, erst ein bisschen ernster zu bleiben. Glaubt ihr, uns steht ein großer personeller Umbruch im Sommer vor? Weil wenn Dick geht, ich glaube, Heiri geht auch. Ich meine, das ist auch schon safe, dass der geht.
Du beziehst das jetzt auf die Vorstandsetage?
Auf alles. Also wir werden einen brutalen Umbruch haben. Wir haben ganz viele Leihspieler.
Lass uns mal außerhalb vom Spielfeld bleiben. Also gar kein schlechter Punkt, klar. Dick geht, Heiri geht und Hängen ist dann eine One-Man-Show. Und da müssen auf jeden Fall ein, zwei Leute besetzt werden, um einfach, wir sind ja da immer noch, fahren ja da irgendwie immer noch so eine Drittliga-Besetzung, die aus Kostengründen mal so gestaltet wurde und was auch wahrscheinlich auch Sinn gemacht hat. Aber mittlerweile im dritten Jahr zweite Liga muss man sich da doch schon ein bisschen breiter und professioneller aufstellen. Weil sagen wir mal...
Das ist jetzt halt auch durch den DFB-Pokal schon die Chance, das Geld zu reinvestieren, sinnvoll.
Ja, wobei vom DFB-Pokal, glaube ich, auch 40% an die Stadiongesellschaft gehen. Aber klar, Zuschauereinnahmen gab es auch. Ich weiß nicht, wie das aufgeteilt wurde, genau. Aber ja, und wenn Ache geht, gibt es auch noch Ablöse und für Kral eventuell auch. Aber ich finde, da sollte man was machen. Aber
um nochmal bei den Verantwortlichen zu bleiben, also ich glaube, dass, wie Nico das sagt, ich glaube, wenn du das Geld strukturell investierst, ist das, glaube ich, fast schon eine der besseren Sachen, die du machen kannst. Einfach, weil du dann wirklich, Spezialisten auf ihrem Gebiet hast und du da... Ja, dich einfach langfristig, ich denke durch diesen Pokal, durch dieses Pokalgeld, auch wenn die Stadiongesellschaft da Einnahmen hat, aber das, was beim FCK landet, das kann dir helfen, dich langfristig als ein Top-10-Zweitligist zu etablieren, also wirklich nochmal ein bisschen weiter oben anzugreifen, diesen Sprung dann zu schaffen. Und da ist ja auch so ein bisschen die Trainerfrage, die da mit reinspielt, also das wird, glaube ich, eine wegweisende Sommerpause für den FCK.
Definitiv. Und dann musst du auch mal beim Unterbau ansetzen, dass du einfach sagst, wir wollen mal eine U19 haben, die nicht nur Fahrstuhlmannschaft ist. Ich glaube, diese Saison können sie zum Glück nicht absteigen, weil das Ligasystem reformiert wird, sonst wären sie als Vorletzter schon weg. Dann musst du schauen, dass du diese Oberligamannschaft da einfach wieder rauskriegst aus der Oberliga in die vierte Liga, damit da einfach mal Spieler Spielpraxis sammeln können und damit du auch mal einen jungen Spieler da vielleicht ein Jahr ausbilden kannst und ab und zu im Profikader einsetzen kannst, weil die Durchlässigkeit seit wir, ich weiß nicht seit wann, 2 Jahren mindestens, wenn nicht 3, 4, 5 Jahren, ist null. Es kommt überhaupt kein Spieler mehr hoch. Wer war der Letzte? Carlo Sickinger? Oder ich weiß es nicht. Florian Pick?
Vielleicht, ja.
Ja, die kam noch aus der zweiten Mannschaft, aber das ist ja nichts mehr. Traurig. Ich glaube, die zweite Mannschaft musste damals in die fünfte Liga absteigen, weil die erste in die dritte Liga abgestiegen ist. Aber da muss man vielleicht ein paar Euro in die Hand nehmen, um zu sagen, gut, jetzt sehen wir zu, dass wir die Mannschaft da unten rauskriegen.
Wenn man überlegt, dass es vielleicht 10 Jahre, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger her ist, dass wir mit George Zimmer, Dominik Heinz, Willi Orban, Robin Koch, dass wir wirklich Talente von internationalem Format oder halt auch Bundesligaspiele am laufenden Band produziert haben. Und jetzt kommt nichts mehr.
Aber ist klar, ja, wenn du ein talentierter A-Jugendspieler in der Pfalz bist und richtig viel Talent hast, dann sind Hoffenheim und Mainz und Frankfurt die ersten, die anklopfen. Und die haben natürlich mehr Mittel und du kannst dann zwar in derselben Liga, aber auch auf höherem Niveau spielen. Und ja, da steht der FCK hinten dran, aber trotzdem muss es doch möglich sein, da eine schlagkräftige Truppe zusammenzukriegen.
Wenn man das Geld investiert. Und auch klug investiert. Aber wir werden so viele Baustellen haben, egal ob wir die Klasse halten oder nicht.
Ja, also sagen wir mal, also die beiden, die das meiste Weiterkaufspotenzial haben und die wahrscheinlich auch die meisten Angebote, werden Kral und Ache sein. So, dann brauchst du einen, hatten wir eben schon, zwei Torhüter. Dann brauchst du einen Mittelstürmer.
Ich glaube, du kannst Ache fast schon, also nicht ganz rausstreichen. Ich denke, wenn da ein unmoralisches Angebot vielleicht sogar aus England rauskommt. Also ich muss sagen, vom Stürmertyp her würde er schon echt gut in so eine physische Liga reinpassen, weil ich meine, der ist 1,83 und springt 1,83 aus dem Stand. Dann kannst du da, also damit kannst du wirklich arbeiten, vor allem in England. Und gerade wenn da ein unmoralisches Angebot kommt, kannst du fast nicht Nein sagen als Verein. Aber ich glaube, aufgrund seiner Historie würde ich Ache auch nochmal zutrauen, auch weil ich mich ein bisschen an den Strohhalm klemmern muss. Aber Ache ist ja schon mal von Fürth gewechselt, als er mal eine gute Saison hatte. Und dann ist er bei Frankfurt, lief nichts. Und ich glaube, dass das dir nochmal, wenn du das schon mal erlebt hast, dass du dann doppelt mal nachdenkst, ob du den Wechsel jetzt anstrebst. Wenn da jetzt ein guter Bundesligist nachfragt, dann kann man nichts machen. Aber ich glaube, dass du da auf jeden Fall gute Aktien in dem Transfer hast.
Aber Ache war bei Frankfurt, glaube ich, heftig verletzt. Und jetzt war er bei uns auch einmal heftig verletzt und dann nochmal verletzt. Im Moment spielt er, als wäre er angeschlagen. Funkel sagt, er hat nichts. Also ich finde das sehr merkwürdig. Also als ob er Angst hätte, dass er sich nochmal verletzt. Und bei seiner verletzten Historie kann man natürlich auch die Theorie vertreten zu sagen, verkauft den einfach, weil der wird nächste Saison wieder die Hälfte der Zeit fehlen. Und dass er in den paar Spielen, die er macht, wieder so gut trifft wie diese Saison, ist jetzt nicht in Stein gemeißelt.
Das ist halt das Risiko, ne? Entweder behältst du Ache und gehst das Risiko, dass er dann ablösefrei geht und der schießt dir 30 Tore und ja, geht dann für Umme. Oder du behältst ihn, weil du sagst, okay, wir schlagen ein Angebot von 2-3 Millionen aus, weil wir den brauchen. Und dann reißt er sich das Kreuzband nach 3 Spieltagen, da hast du gar nichts davon.
Ja, deswegen. Also wenn da was reinkommt, sollte man es überdenken. Aber ja, wenn er ein Angebot aus der Premier League kriegt, dann wird er natürlich auch gehen.
Ja, es muss ja nicht die Premier League sein, es reicht ja die zweite englische Liga. Also in der Premier League sehe ich ihn um Gottes Willen nicht. Also ich glaube, da ist der Leistungssprung tatsächlich noch zu groß, also weil die einfach nochmal deutlich stärker ist. Aber so als in der zweiten englischen, klar, also ist natürlich jetzt auch ein bisschen aus der Luft gegriffen, weil ich glaube, die haben das meiste Geld jetzt abgesehen. Also wir können ihn auch nach Saudi-Arabien schicken mit Ronaldo im Doppelsturm. Aber ich glaube nicht, dass der Spieler das dann mitmacht. Ich glaube halt, dass da das meiste Geld rauszuholen ist und es da einfach nur um die hohe Ablöse geht. Also ich glaube, sonst kannst du sagen, wir behalten Ache. Und ja, aber die Verletzungshistorie, die ist tatsächlich bedenklich.
Ja, lass ihn mal im Pokalfinale gegen Leverkusen ein schönes Tor machen. Dann kommt auf jeden Fall irgend so ein englischer Verein um die Ecke, weil die statistischen Daten von dieser Saison von ihm sind natürlich auch Bombe.
Und Fabrizio Romano hat einen Tweet rausgehauen. Wonderful goal by Ragnar Ache in German DFB-Pokal. Genau. Ends Leverkusens Unbeaten Run. Sowas in die Richtung. Das ist ja natürlich auch sehr wichtig. Ich habe gerade nebenbei ein bisschen recherchiert und wir hatten es ja gerade noch mit Jugendarbeit. Da sind auch so ein paar Spieler, die könnte man mittlerweile echt schon gebrauchen. Also auch aus Jahrgängen. Also keine Ahnung, wenn du in der Innenverteidigung mit Robin Koch, dem Ungarn, der jetzt bei irgendwo im Osten spielt. Eduard Löwen ist auch noch so einer, der glaube ich echt cool gewesen wäre. Klar, Kevin Trapp, dann Dominik Heinz, klar, Sickinger wäre auch immer ein heißer Kandidat, ist auch immer für einen Wechsel. Oliver Pistermeier, das sind so 4-5 Namen, die da so rumspuken. Ich glaube, da können, also wenn du die wirklich alle, also ein paar davon gehalten hättest, die Liste ist ja noch länger, da könntest du auf jeden Fall ganz woanders stehen. Aber ich glaube, dass da die dritte Liga auch sehr hinderlich war.
Wer ist denn der Ungar, der irgendwo im Osten spielt?
Willi Orban.
Ach.
Ich muss auch überlegen. Ich dachte schon, Soboschlei, hä?
Soboschlei, okay. Ja. Nee, Willi Orban, der hat sich... Ich weiß, ich fand ihn noch nie so richtig sympathisch und dann mit der Aktion, ich meine, er ist ja irgendwie auch ganz, ganz seltsam damals zu Leipzig gewechselt, hat er sich ja nicht so viel Fans gemacht.
Ja, und wurde dann, als er mit Leipzig am Betze war, 90 Minuten durchbeleidigt, halt, Stopp, ungefähr 70 Minuten, weil dann ist er vom Platz geflogen. Das war doch noch eine schöne Geschichte.
Ähnlich wie Barış Atik. Also ich war echt überrascht, jetzt um nochmal auf das Spiel zurückzukommen, wie krass der Betze gegen den war. Also klar war das, der kam ja auch aus der Mannheimer Jugend und war immer so ein bisschen, ja, ist jetzt mit eher Großkotzigkeit aufgefallen. Aber wie konsequent der wirklich über 90 Minuten ausgepfiffen wurde, war richtig herrlich.
Er ist natürlich auch ein Typ, der das anzieht, ne? Das ist so ein Typ, von dem hörst du dir ein Interview an und denkst so, yo, das passt voll ins Bild.
Deutsche Marlon Ritter.
Ja, ich glaube, der Ritter ist da schon ein bisschen cleverer. Aber Attic ist dann wirklich auch so ein, wie soll ich es ausdrücken? Ja, ich drück's nicht aus, aber...
Er ist spielerisch intelligent.
Sofort
einfügen.
Ja, er ist eigentlich ein gutes Beispiel, dass zu Spielintelligenz nicht zwingend Intelligenz gehört. Und umgekehrt.
Gut, dann wollen wir heute zum ersten Mal unsere Tipps mit dem Tabellenrechner verbinden und mal gegenseitig vorlesen, wo bei uns der FCK landen würde. Die letzten zwei Spieltage komplett durchgetippt, vielleicht auch noch, wer bei uns aufsteigt, wer absteigt, wenn die Relegation kommt und wie gesagt, wo der FCK steht. Tim, fang doch mal an.
Ja, sehr gern. Also ich habe dem FCK genau noch zwei Punkte gegeben. Einmal ein 2-2 bei der Hertha und einmal 0-0 gegen Braunschweig, das lang ersehnte 0-0 endlich zum letzten Heimspiel. Und dann landet der FCK tatsächlich auf Tabellenplatz 13. Hört sich tatsächlich am Anfang schlecht an, ist aber dann eigentlich ein ganz gutes Ergebnis. Absteigen tut dann, ja, leider Osnabrück. Wien Wiesbaden rutscht bei mir tatsächlich noch auf Platz 17 und Hansa Rostock rettet sich dann auf Tabellenplatz 16 in die Relegation. Das ist mein Tipp für unten und oben, ja, war wahrscheinlich auch ein bisschen Wunschdenken dabei, aber für mich rutscht dann, also klar, Kiel und Pauli sind durch. Kiel ist bei mir Meister, Pauli Zweiter und der HSV landet tatsächlich bei mir noch auf Platz 3.
Jetzt hätten wir noch die erste Liga tippen müssen, gegen wen der HSV dann in der Relegation spielen würde. Das ist ja eigentlich egal, weil die verlieren die sowieso.
Und der Gewinner spielt Champions League nächstes Jahr.
Oh, dann wünsche ich doch Mainz fast den Klassenerhalt, wenn das so ist. Nico, was hast du denn?
Also wir gewinnen 2-1 in Berlin. Dann, weil wir den Klassenerhalt geschafft haben und Braunschweig auch, gibt es ein wildes 3-3 zum Abschluss. Bei mir wird der FCK 12. mit 40 Punkten. Osnabrück und Wiesbaden steigen wie bei Tim direkt ab und Rostock auch in die Relegation. Auch Pauli und Kiel gehen hoch und Düsseldorf auf der 3. Und der HSV wird bei mir 5. hinter Karlsruhe.
Da der FCK ja meistens so spielt, wie ich es nicht tippe, verlieren wir 3-0 bei Hertha, verlieren 0-1 gegen Braunschweig, werden damit Tabellen 17. steigen direkt ab und verlieren das Pokalfinale, egal wie. Düsseldorf steigt übrigens direkt auf und St. Pauli muss in die Relegation.
Boah, das würde ich dem Hürzeler gönnen.
Ist es nicht sogar wichtig, dass wir über Platz 15 kommen, wegen der ersten DFB-Pokalrunde? Ist nicht alles ab Platz 15 und tiefer im Amateurtopf?
Wegen Heimrecht, meinst du?
Nee, genau, auch wegen der Zulosung. Oder ist es nur wegen dem Heimrecht?
Wegen beidem wahrscheinlich, ne?
Ich glaube, als Titelverteidiger bist du immer in Top 1, oder?
Thema gelöst, ja.
Was machen wir eigentlich, wenn wir wirklich den Pokal gewinnen? Jetzt machen wir es noch so drüber lustig und eigentlich denkt sich jeder, okay, das wird ein 6-0 oder so, vielleicht noch ein Ehrentreffer. Aber wenn wir das Ding wirklich gewinnen, also...
Dann sind wir Weltmeister, wusstet ihr das? Kein Spaß.
Deutschlands Fußballhauptstadt.
Nein, das, ich meine das vollkommen ernst. Und zwar gibt es auf Twitter seit längerem die offizielle Fußballweltmeisterschaft, also die inoffizielle Club-Fußballweltmeisterschaft, die wird ausgetragen wie beim Boxen. Das heißt, der Gewinner wird Weltmeister. Und aktuell ist, also quasi Leverkusen ist jetzt seit sie kein Spiel mehr verloren haben, sind die Weltmeister, bis jemand Leverkusen schlägt. Und wenn wir im Pokal Leverkusen schlagen, sind wir für ein Spiel, oder solange bis wir nicht mehr verlieren, sind wir Weltmeister.
Das klingt gut.
Ich denke, dass wenn wir das Pokalfinale gewinnen, den Rekord von Leverkusen einstellen. Weil Raimo tippt dann jeder Podcast-Folge, dass wir verlieren. Das und dann gewinnen wir sowieso.
Eiskalt, auf jeden Fall. Wird ein bisschen schwierig dann mit der Wochenend- und ansonsten Planung, wenn wir dann zwischen Fenerbahce und Benfica Lissabon die Auswärtsreisen nach Ferl und Unterhaching antreten müssen. Aber ich denke mal, das kriegt man hin.
Wer überträgt denn die Euroleague? Ist das Magenta Sport oder RTL?
Geil, das sind so Themen, für die habe ich mich null interessiert bis vor kurzem. Aber nicht, dass ich sie beantworten könnte, aber jetzt finde ich es auch immer interessant.
Weil wenn Kevin Kraus dann so um 23 Uhr auf RTL läuft...
Das klang jetzt irgendwie seltsam, aber was auf jeden Fall geil ist, das zeigt wieder, wie die Stimmung ist. Also wir hatten jetzt 1,5 bis 2 Podcast-Folgen, wo es wieder, okay, Strohhalme, wie, scheiße, wir steigen ab und jetzt suchen wir uns TV-Anbieter für die Europa League raus. Also, ja, ich glaube, ja, Leverkusen ist am Struggeln. Die haben sich am Wochenende wieder einen eingefangen. Über die 5 Tore reden wir jetzt nicht. Aber ja, es ist schon spannend, einfach diese Dynamik zu sehen, weil du die ganze Zeit, du bist einfach, ja, irgendwie emotional immer auf Anschlag, weil du immer weißt, okay, es geht jetzt gerade um den Abstieg und dann haben wir noch diese große Belohnung am Ende der Saison. Also, ja, sehr gern Ferl und Fenerbahce.
Nee, also dann eigentlich doch lieber Karlsruhe statt Ferl und Braunschweig statt Haching. Aber ja, aber jetzt mal ernsthaft. Wenn wir drei jetzt bei Bayer Leverkusen in der Stammelf wären und wir haben gerade in der Bundesliga, spielen wir mit einer Leichtigkeit und wissen schon, wir verlieren hier kein Spiel mehr. Und dann marschieren wir durch die Euroleague durch und gewinnen das Ding auch noch. Und dann spielen wir gegen den DFB-Pokal, gegen eine Truppe, die so schlecht ist, wie keine andere Mannschaft annähernd, gegen die wir in der ganzen Saison gespielt haben. Wie soll man da als Bayer Leverkusen den FCK ernst nehmen? Natürlich sagt man immer, ja, die sind Profis und der Alonso, der wird die schon einfangen. Aber im Hinterkopf denkst du doch, ey, wir haben gerade Bayern geschlagen. Wer bitte hätte von den Typen da bei Bayern eine Chance?
Wer soll uns aufhalten?
Und genau dann schlagen wir zu.
Na ernsthaft, also die werden uns schon unterschätzen.
Masterclass.
Ich glaube, wir haben auch eine bessere Chance als ein Bundesligist. Also ich denke, wenn jetzt so eine Gummitruppe wie jetzt Gladbach zum Beispiel jetzt im Pokal gegen Leverkusen spielt, die einfach in der Liga auch nichts gerissen kriegt, die hätten, glaube ich, eine schlechtere Chance als wir, weil wir haben nichts zu verlieren. Es ist ja wirklich dieses, du kannst da hingehen, da werden 20.000 Lauterer im Stadion und 60.000 in Berlin sein und eine riesen Fußballfeier feiern und dann ist es wirklich egal. Und ich glaube, daraus kann vielleicht, wenn wir ganz, ganz viel Glück haben, vielleicht was geschehen.
Ja, es gibt auch kaum ein Szenario, wie ich mich über das Spiel aufregen könnte. Also wenn wir da ganz klar verlieren, ja, ist es normal. Wenn wir was holen, wäre natürlich unfassbar geil. Ich glaube, was mich aufregen würde, wenn wir wirklich knapp verlieren, wenn wir da irgendwie in der 89. Minute das 1-2 fangen oder so, das wäre wirklich ärgerlich.
Ich sehe schon die ganzen Lautern-Fans, wie diese, da gibt es dieses eine Video von den Norwich-Fans, die da auch irgendwo abgeschlachtet werden und dann auf einmal singen, ja, let's pretend we scored a goal. Dann zählen die von 10 runter und fangen alle das Jubeln an. Und so ein Vibe, den spüre ich tatsächlich fürs Pokalfinale. Also ich glaube, das könnte auch so eine Sache werden.
Ja, aber auf jeden Fall sollten wir das Ziel haben, im Pokalfinale Leverkusen da niederzusingen. Also da sollten wir schon lauter und besser sein.
Lauter und besser.
Das ist nicht schwer.
Lauter und besser.
Lauter und besser. Genau. Das ist ein schönes Schlusswort. Wir müssen lauter und besser sein als Leverkusen.
Absolut.
Gut, dann ist wohl alles gesagt. Ja, vielen Dank für eure Zeit, Raimund und Tim. Und wir verabschieden uns jetzt in einen wohlverdienten Feierabend, würde Dirk Schuster sagen.
Stimmt, schönen Feierabend.
Schönen Feierabend.
Schönen Feierabend.